Hallo und herzlich willkommen bei deinem Switch-Podcast der heiligen Arschtritte mit Happy End. Mein Name ist Monika Deters und ich glaube ganz fest daran, dass es möglich ist, aus schweren Rückschlägen oder auch Krisen wieder den Wandel in ein schönes und unbeschwertes Leben zu schaffen. Ja, freu dich jetzt auf spannende Stories von Menschen, die es geschafft haben, und erfahre, wie sie es geschafft haben. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen, lieber Andreas Renz, dass du heute mit dabei bist beim Podcast.
Hallo Monika, danke für deine Einladung. Riesig schön, hier zu sein. Und ich schicke ganz liebe Grüße in die Welt.
Sehr gut, das hört sich ja schon mal klasse an. Andreas, ich darf dich kurz vorstellen, du bist ja ehemaliger Profi-Eishockey-Star. Also so darf man es einfach sagen, Kapitän der deutschen Nationalmannschaft und Olympiateilnehmer. Alles hast du quasi, ja, richtig dramatisch eisenhart. Das ist ja auch dein Spitzname durchgezogen. Aber heute machst du was ganz anderes. Du bist nämlich heute Autor und auch Selbstfindungsexperte. Und ich bin super gespannt und ich glaube auch unsere Hörer und Hörerinnen auch. Ja, wie ist denn dieser Switch zustande gekommen? Magst du mal ein bisschen erzählen?
Ja, von Herzen gerne. Ich glaube, wie bei den meisten Switch, oder ich weiß nicht, was ist denn die Mehrzahl Switches?
Ja.
Ja, also es braucht die Krise. Also ich glaube, da bin ich ganz ehrlich, die Menschen bewegen sich in Krisen. Es darf einen Schmerzpunkt geben. Und so war es bei mir. Also das Leben, das von außen gesehen sehr großartig war, mit vielen Erfolgen. Also ich habe mit dem Profisport meinen Kindheitstraum zum Beruf gemacht, habe dadurch gesellschaftlichen Status gehabt, ein gutes Geld verdient. Ich war in einer tollen Beziehung, also einen tollen Körper, viele Reisen. Also da war so ein Leben, wo du von außen drauf schaust und sagst, wow, also wenn der Mann nicht unglaublich glücklich ist, wer dann? Aber, jetzt kommt das große Aber in mir sah es oft anders aus. Und in mir, da war so eine diffuse Leere und so ein Gefühl, ich komme nicht richtig an. Also ich komme nicht richtig an, nicht in den Erfolgen, ich komme nicht richtig an in dem Gefühl, ich bin gut genug. Es war irgendwo so ein Schmerz, eine Leere in mir und ein Stück weit würde ich auch sagen, war ich auch auf der Flucht vor etwas, was irgendwo in mir geschlummert hat.
Das heißt, du hast also wirklich diese ganzen Erfolge gehabt, aber eben halt nicht gefühlt. Kann man das vielleicht darauf ja, begrenzen, dass das irgendwie der Punkt war? Du hast sie alle gehabt, aber du hast es nicht gefühlt.
Nicht, das nicht, ich würde sagen, gefühlt in dem Moment schon. Da war schon Lust, Freude, Ekstase da, im Moment des Erfolges als deutscher Meister oder wenn du einläufst bei den Olympischen Spielen. Aber trotzdem war bei mir sofort der Switch da. Okay, was ist morgen? Bin ich morgen noch gut genug? Kann ich morgen noch performen? Was ist das nächste Ziel, wenn ich das noch erreicht habe? Also ich habe gemerkt, ich komme gar nicht so richtig an in dem Genuss, in diesem, oh, das Leben ist schön, so. Es war schon wieder mehr ans Morgen gedacht und ich habe irgendwo so den Moment dann teilweise verpasst, gar nicht richtig wahrgenommen. Und das war auch spannend, dass selbst im Moment des größten Erfolges war dieses Gefühl von, ich bin nicht gut genug, immer mit mir auf dem Siegerpodest. Und das habe ich aber nicht verstanden. Ich habe nur gedacht, kann doch nicht sein, dass ich mich immer noch nicht gut genug fühle, obwohl ich doch im Olymp bei den Olympischen Spielen bin. Das war irgendetwas, das habe ich nicht greifen können. Und warum das so ist, wusste ich damals auch nicht.
Gab es da eine ganz bestimmte Situation, an die du dich erinnerst, wo du das so ganz, ja, besonders gespürt hast, beziehungsweise wo du auch gemerkt hast, da darf oder muss sich jetzt etwas verändern?
Ich würde sagen, es waren immer die Morgen denn danach, also nach dem Einlauf bei Olympischen Spielen, nach der Meisterschaft, so an dem nächsten Morgen aufzuwachen und eine komplette Leere zu spüren und zu sagen, okay, jetzt Ziel erreicht, was kommt jetzt? So, wo da wenig noch Freude war, wenig, es war sofort diese tiefe Leere da. Und das war nach vielen Erfolgen so, nach vielen Dingen, die ich erreicht habe. Auch nach irgendwelchen Kontoständen, die ich immer anvisualisiert habe, okay, so viel Geld muss man mal haben und dann hast du es gehabt und ich merke, okay, jetzt und jetzt, also das hat sich irgendwo durchgezogen durch ganz viele Momente, aber gerade eben immer in diesen Erfolgsmomenten, wo am nächsten Morgen so, es hat sich nicht nachhaltig gut angefühlt oder nicht nachhaltig glücklich oder zufrieden.
Es hat dich also nicht getragen in irgendeiner Form, weil dann war sofort wieder dieses Mangelgefühl dann wahrscheinlich da. Und dann gab es aber wahrscheinlich, es muss ja irgendwann zu einem Wendepunkt gekommen sein. Irgendwann muss es ja bei dir einen Klick gemacht haben oder was auch immer. Was ist passiert, dass du dann gesagt hast, wir sprechen ja hier immer von heiligen Arschtritten. Also das heißt, du warst auf einer ja wunderbaren Wolke unterwegs und alles war toll, aber du hast es innerlich halt, ne, hat dich das nicht wirklich nachhaltig erfüllt. Aber wann kam es dann zu einer Veränderung, dass du ja dich gedreht hast?
Also wenn ich ehrlich bin, waren es viele tiefe Einschläge und der Moment, als ich gefühlt habe, oder gefühlt meine ganze Säulen in meinem Leben weggebrochen sind. Also diese Säulen, die mein Leben aufgebaut haben oder auf die ich mein Leben aufgebaut habe, die sind irgendwo eingebrochen. Davor habe ich das schon immer wahrgenommen, aber ich habe gedacht, das ist halt normal. Also das ist halt normal, das gehört irgendwo zu mir oder zum Leben dazu. Es war halt normal. So, ich wusste halt, da muss ich einfach noch mehr trainieren, noch mehr leisten und dann erreiche ich halt mein nächstes Ziel. Das war halt mein Leistungsmodus, mit dem ich unterwegs war. Aber als ich dann nicht mehr leisten konnte und angefangen hat es mit einer großen Beziehungskrise. Also ich bin auch damals ausgebrochen aus meiner Ehe, obwohl da ganz viel Liebe war, obwohl es da sehr schön war, obwohl wir eine sehr wache Beziehung hatten und trotzdem bin ich ausgebrochen. Aber trotzdem habe ich noch irgendwo was anderes gesucht. Und so ist mir ja natürlich erstmal bin ich in einer absoluten Beziehungschaos gelandet oder rausgekommen, dass ich lange Jahre zwischen zwei Frauen stand und nicht mehr wusste, wo gehöre ich hin. Konnte nicht mit, konnte ich ohne, loslassen konnte ich auch nicht. Irgendwo war ich da zerrissen. Und dann ist noch ein schwerer Unfall passiert, dass ich mir das rechte Auge zu 70% oder das rechte Auge zu 70% verloren habe in einem Trainingsunfall. Das heißt, auch meine Rolle des Eisenrenns, des Eishockey-Stars ist weggebrochen. Somit auch erstmal meine Einnahmenquellen, mein Applaus, meine Anerkennung, mein Status. So, und ich kam dann raus, gefühlt am Boden liegen. Da habe ich gesagt, okay, wer bin ich? Also wer bin ich, wenn ich nicht mehr der Eisenrenns bin? Wer bin ich, wenn ich nicht mehr leisten kann? Wer bin ich, wenn meine Beziehung gerade ein absolutes Chaos ist? So, wer bin ich? Was bin ich? Und das war, würde ich sagen, der Tiefpunkt meines Lebens. Und ich wusste, okay, ich muss es verändern, aber wie verändern und wie den Switch hinbekommen, da habe ich damals keinen Weg gesehen, da bin ich ganz ehrlich.
Wow, also wenn ich mir das vorstelle, alles, ja, worauf du ja letztlich dein Leben ja aufgebaut hast und gerade die Karriere, mit der du dich ja wirklich extrem identifiziert hast und was ja auch wirklich dir ja auch, ja, wie du schon gesagt hast, jegliche Anerkennung dann ja auch gebracht hast, wenn das komplett wegbricht, ist es dann wirklich, also du konntest dann nicht mehr trainieren, ist es wirklich komplett dann auch weggebrochen oder konntest du noch auf Sparflamme weitermachen?
Also nach dem Unfall habe ich die Saison noch fertig gespielt, weil es gab mehrere Gründe. Also der Club wollte, dass ich spiele. Ich wollte unbedingt spielen, weil ich Angst hatte vor dem, was dann kommen könnte. Und rückblickend war das Jahr vielleicht mehr schlecht als recht. Also ich habe einfach das dreidimensionale Sehen nicht mehr gehabt. Ich war auch langsam und ich hatte im Hinterkopf die Aussage der Ärzte, die gesagt haben, okay, noch einen Schlag auf dieses Auge, dann ist es halt weg. Dann kriegst du ein Glasauge. Das heißt, ich wusste in jedem Zweikontakt oder in jedem Kontakt mit dem Gegenspieler, Eishockeysport ist einfach ein Körpersport, kann es vorbei sein mit dem Augenlicht auf diesem Auge. So, das heißt, ich bin natürlich auch gehemmt in die Zweikämpfe. Und auf dem hohen Niveau, auf dem ich gespielt habe, entscheidet es, wer gewinnt den Zweikampf, wer verliert. Und so habe ich dann auch viele Fehler gemacht. Ich bin langsam geworden. Ich hatte auch Angst im Spielen und habe dann auch eine schlechte Saison gespielt. Und das war natürlich dann sehr hart für mich, dass ich als Publikumsliebling, der ich immer war, dann auch erfahren habe, wie es ist, wenn dieses eigene Publikum und zwar meine Heimfans dann auspfeifen, wenn es hat keiner verstanden, wie es mir wirklich ging. Ich war eine Rolle, ich war der Eisenrenz und ich war Kapitän und ich habe zu funktionieren. Es war egal, was mir beim Auge war. Das wurde halt nicht gesehen, aber so ist es leider im Sport und so ist es auch auf dem Leben, dass die Menschen einem ja nicht sehen und das sehen, was steckt dahinter, welchen Kampf führen wir gerade, was ist in uns los. Wir müssen funktionieren oder es wird halt erwartet. Wenn du es nicht tust, wirst du halt ausgepfiffen. Und so ist es im Sport und wie im Leben. Traurig, aber wahr. Und dann habe ich dann aufgehört. Ich habe gemerkt, ich kann nicht mehr. Also ich bin einfach, habe mich dann auf die neue Saison vorbereitet und irgendwo bei einem Dauerlauf konnte ich nicht mehr, bin stehen geblieben. Ich wusste, wenn ich jetzt stehen bleibe, dann ist es vorbei. Also dann ist der Eisenrenns damit gestorben. Und ich war damals in Rio am Strand und habe so einen Sprintlauf gemacht oder im Sand und konnte mich irgendwann nicht mehr quälen und bin stehen geblieben und habe gewusst, okay, es ist vorbei. Ich habe dann meinen Manager angerufen und gesagt, ich kann nicht mehr. Es geht aber mit dieser Verletzung nicht. Es ist mich nicht möglich zu spielen auf dem Niveau. Habe dann eben Mitte 30 aufgehört, was einerseits normal ist, so in der Richtung aufzuhören als Profisportler, und doch war es für mich 3, 4 Jahre zu früh. Ich war einfach noch fit, ich hätte können noch ein paar Jahre spielen. Und das war dann schon eben dieser Moment, wo ich wusste, okay, was kommt jetzt? Wo geht's hin? Und das war schon herausfordernd.
Dieser Moment, du bist in Rio am Strand, du läufst, trainierst und dann kommt dieser Moment, also das ist ja dieser Wendepunkt ja wahrscheinlich dann auch gewesen, wo eine innere Stimme dann ja zu dir gesagt hat, bis hierhin noch nicht weiter. Was hast du danach gemacht? Wie ging es denn da? Hast du dich in den Sand gesetzt oder bist du erstmal, was hast du dann gemacht?
Ich glaube, also diese inneren Stimmen, die kennt jeder, also der innere Schweinehund, also das kenne ich meine ganze Karriere, die sagt, oh, es geht nicht mehr und du kannst nicht mehr. Und ich habe halt einfach ein starkes Mindset gesagt, okay, ich kann mich quälen, also ich konnte mich einfach unglaublich quälen. Das war das Fundament meiner Karriere. Also ich war ein Späteinsteiger in diesen Sport. Ich habe erst mit 10 angefangen, weil man mich vom Fußball weggeschickt hat und mir beim Fußball gesagt hat, Andreas, du bist zu schlecht, darfst nicht mehr kommen. Und bin zum Eishockey mit 10,5 und dort hat man mich ausgelacht und gesagt, Andreas, du kannst ja nicht mehr Schlittschuh laufen, du kannst hier nicht mitmachen. Aber ich bin trotzdem irgendwo dran geblieben und habe dann alle überholt. Und nicht, weil ich talentiert war, sondern weil ich mich einfach mehr quälen konnte wie alle anderen. Und wenn die anderen aufgehört haben zu trainieren, habe ich angefangen. So, das heißt, ich konnte mich quälen, ich konnte mich schinden, ich konnte über jegliche Verletzungen hinweg spielen. Deswegen auch die Rolle Eisenrenz und der Name, weil ich einfach immer gespielt habe. Also egal, ob ich 40 Fieber hatte oder 3 Wochen nach dem Kreuzbandriss oder 1 Woche nach einer Herz-OP, ich habe halt gespielt. Und nicht wegen dem besonders guten Heilfleisch, sondern weil ich mich einfach so quälen konnte, weil mir alles egal war. Hauptsache, ich komme nicht an dieses Gefühl, das schon immer in mir war seit meiner Kindheit. Ich bin ja niemand und ich bin nicht gut genug. Also dieser Schmerz war einfach größer wie jeglicher körperlicher Schmerz. Aber in dem Moment in Rio weiß ich einfach, ich hatte keine Kraft, mich zu quälen. Ich war einfach müde, ich war erschöpft. Und dieser innere Schmerz, dieser innere Ruf, diese innere Traurigkeit, die Leere, die war einfach zu groß in dem Moment. Ich konnte mich da nicht mehr gegen anstimmen. Und ja, dann habe ich damals eben meinen Manager angerufen, ich kann nicht mehr. Aber ich habe eben damals einen Weg gesucht. Da bin ich ehrlich, für einen Mann, der noch nie etwas gehört hat von innerer Welt, von innerem Kind, von Spiritualität, so bin ich nicht erzogen worden. Das gab es in der Sportwelt bei mir nicht. Da gab es ein hartes Mindset und viel Arbeit. Dann erreichst du deine Ziele. So bin ich dann, glaube ich, auf diesen Weg der Selbstfindung gegangen. Also ich bin damals auf dem Kilimanjaro und habe geglaubt, wirklich, wenn ich am Dach von Afrika rauskomme und mich da hochquäle und dann die Arme ausbreite und in die Savanne schaue und die Sonne aufgeht, ja, dann kommt die große Eingebung, dann weiß ich und dann spüre ich mich wieder. So, und natürlich
Danke.
war der Rucksack meiner Probleme war da oben genauso schwer wie unten. So, und dann bin ich in den Dschungel. Okay, wenn der Berg nicht funktioniert, dann gehe ich in den Dschungel. Und dann war ich im Dschungel von Laos. Ganz harsch und habe mich da durchgequält und habe geglaubt, okay, wenn ich mich so wirklich an die Rande der Erschöpfung bringe, vielleicht da, aber es hat alles nicht funktioniert und ich war dann im Kloster, beim Schweigen, beim Fasten, und bei Schamanen. Ich war auf der ganzen Welt unterwegs, immer nach diesem einen großartigen Moment, wo ich episch fühle, wer ich bin. Aber am Ende frustriert festzustellen, dass ich es nicht gefunden habe. Also nicht im Außen, nicht in Afrika, nicht in Laos, nicht bei irgendjemand, bei irgendwas. Und ich glaube, der einzige Ort, wo ich nicht gesucht habe, war mein Herz. So, aber wie kommt man in sein Herz und wie fühlt man sein Herz? Da habe ich keinen Weg gefunden und da war ich wirklich lost zu der Zeit.
Aber irgendwann hast du den Weg ja doch gefunden. Sonst würden wir nicht darüber sprechen heute. Ich kenne dich ja auch schon ein bisschen. Also wir haben ja schon oft miteinander gesprochen. Das heißt, magst du dann auch noch mal verraten, wie ging es denn weiter? Wie ist es denn passiert?
Ja, ich war damals wirklich verzweifelt und ich habe irgendwo habe ich so einen Flyer gesehen von einer Selbstfindungswoche und die Woche des Neubeginns und weil mir einfach keine andere Option offen war, ich muss was machen, aber dann habe ich gesagt, okay, ich mache das. Da ging es darum, um wieder ins Fühlen kommen, das Herz zu öffnen, innere Klarheit, so Sachen standen auf dem Flyer und ich habe mich da angemeldet, ich wusste aber gar nicht, was da passiert und ich bin dann da eingelaufen und ich habe wirklich am Anfang geglaubt, okay, wo bin ich hier gelandet? Also was für eine Spiri-Kaffeefahrt mit Büchern und Yoga-Utensilien und Räucherwerk und die Leute haben sich umarmt und Liebe im Raum. Und das war für mich einfach nur zum Fremdschämen. Das habe ich noch nie vorher gesehen und gefühlt. Für mich war das einfach Kaffeefahrt. Und ich habe meine Sachen gepackt, habe die ins Auto geworfen und wollte wieder fahren. Und ja, saß da mit meinen 100 Kilo Muskelmasse in der letzten Reihe mit verschränkten Armen und habe gesagt, okay, jetzt macht's mal mit eurer Liebe und Selbstliebe und Herzöffnung und so ein Schmarrn. Und wollte dann fahren und dann kam Gott sei Dank eine sehr junge und attraktive Assistentin auf mich zu und hat gesagt, Andreas, ich habe gehört, du willst gehen. Also warum gibst du dem Tag nicht eine Chance? Bleib doch. Und ich mache heute Abend die Abendmeditation, die heißt die Reise in dein Herz und ich glaube, das könnte genau was für dich sein. Und da bin ich ehrlich, ich bin nicht wegen der Medi geblieben, sondern ich wollte sie auf der Bühne sehen. Und habe mich dann da reingehockt. Und das heißt, jetzt bin ich mal gespannt, was die jetzt hier zaubert mit ihren Worten. Aber sie hatte eine wunderschöne Stimme, sie hat mich unglaublich berührt. Aber zeitgleich war ich auch müde. Also ich war müde von der Suche, vom Kämpfen, von meinem Leben. Ich bin eingeschlummert und habe dann zugehört, wie sie erzählt und tief atmen und Herz fühlen. Aber dann ist irgendwas passiert. Und ich glaube, zum allerersten Mal habe ich ganz bewusst das Vakuum in meinem Herz wahrgenommen. Ich konnte zum allerersten Mal spüren, oh, wie viel Leere ist denn da drin? Was ist da für ein schwarzer Raum? Und dann war es wie ein Sog, das mich dieser schwarze Raum in sich hineingesogen hat. Und dann kam erstmal ganz viel Trauer. Und dann habe ich gemerkt, puh, die Trauer, die da kommt, das ist nicht die Trauer von dem Mann von heute. Also ich habe gemerkt, die Trauer, die da kommt, das ist irgendwas Altes. Und dann ist für mich ein Wunder passiert, dass einige Träne geflossen sind. Und es war nur eine. Aber die Träne habe ich gemerkt, das ist eine Träne voller Kindheitsschmerz und voller Themen meiner Kindheit. Und dann habe ich auch noch Bilder bekommen von einer, ja, Kindheit mit ein paar großen Einschlägen. Vor allem, als mein Vater mir weggebrochen ist. Sehr dramatisch. Der wurde mir mit 5 Jahren weggerissen. Und das Bild, wo kam, und es war auch so, kamen halt zwei große Männer und haben ihn einfach mir aus den Armen gerissen. Und ich habe ihn festgehalten und war zu schwach, ihn festzuhalten. Und ich habe dann richtig auch das Gefühl bekommen, was ich damals hatte. Es war zum einen das Gefühl, ich bin zu schwach, meinen Vater zu retten und meinen Vater irgendwo festhalten zu können. Also ich habe gemerkt, dieses Gefühl von Schwäche, wie schlimm das ist. Und dann war eben dieses Gefühl, als wir ihn 2 Tage später in der Klinik besucht haben und er nicht mehr wusste, wer ich bin, weil er so vollgepumpt war mit Medikamenten. Das heißt, dieser Schmerz habe ich wirklich gespürt im Herzen, dass ich nicht liebenswert bin, weil warum hat mich mein Papa nicht mehr lieb und vor 3 Tagen war er doch mein Fels in der Brandung, warum erkennt er mich nicht mehr? Also das waren so die Gefühle, wo ich bekommen habe und ich bin da sehr verwirrt aus dieser Meditation raus, aber ich habe gewusst, okay, das ändert jetzt hier gerade mein Leben, weil ich mich ein Stück weit verstanden habe. Also ich habe verstanden, warum immer so ein tiefer Minderwert in mir war, warum ich mich nicht entscheiden konnte zwischen zwei Frauen, weil ich so Verlustängste hatte, weil ich gemerkt habe, ich werde nie jemanden mehr loslassen, den ich lieb habe. Und warum ich mir auch nie Schwäche erlaube, weil ich gemerkt habe, wenn ich schwach bin, passiert was ganz Schlimmes, dass mein Vater geht. Und so konnte ich mich verstehen. Und ich glaube, das war wichtig, dass ich verstanden habe, so bin ich zum Eisenrenz geworden, zum Unkaputtbaren, der immer stark ist und nie schwach ist. So, ja, konnte mich nicht entscheiden zwischen zwei Frauen, obwohl ich das vielleicht als Mann damals wollte. Aber ich habe gemerkt, in mir gibt es Anteile, die wollen partout diesen Schmerz vermeiden, wieder die Verlustängste zu spüren und das Gefühl, es bricht jemand weg, den ich lieb habe. Und das waren Erkenntnisse, da wusste ich, okay, mit dem kann ich arbeiten, mit dem kann ich gehen. Endlich weiß ich, dass ich nicht komplett bescheuert bin, was ich hier lebe und was ich gemacht habe. Endlich gibt es für mich ein Stück weit eine Erklärung für mein Muster, das auch teilweise toxisch war, gerade auch in der Beziehung und den Frauen gegenüber damals.
Also, danke schön, dass du das so offen sagst, weil ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, diese Schutzmauer, ja, die wir ja auch aus immer guten Gründen auch aufbauen oder aufgebaut haben, die ja vielleicht nicht nur aus diesem Leben sind, sondern ich glaube ja auch sehr daran, dass das irgendwie auch ein Ahnenthema im Zweifel ist oder aus früheren Leben, wie auch immer, sodass sich das irgendwie aufbaut und in diesem Leben darf sich das dann eben halt auch tatsächlich in irgendeiner Art auch auflösen. Und manchmal muss es ja extrem werden, bevor es zusammenbricht. Und dann dauert es natürlich auch, so wie es jetzt bei dir ja auch war, so lange, bis man eben halt da die ganze Mauer, die man aufgebaut hat, durchbrechen kann. Und ich kenne das so gut, weil da verbindet uns ja auch eine Art Schicksal, weil meine Mutter ist ja auch gestorben, als ich 5 Jahre alt war. Das ist ja irgendwie auch total interessant. Und bei mir ist das nämlich ähnlich, dass ich auch eine unfassbare Schutzmauer aufgebaut habe, aus diesen Gründen heraus, um ja nicht ins Fühlen zu kommen, um das überhaupt erstmal verarbeiten zu können. Ich habe das mit meiner allerersten Therapie, ich habe auch nur eine gemacht, habe ich dann das große Glück gehabt, eine gute Therapeutin zu haben. Und es hat bei mir 2 Jahre gedauert, bis sie, also naja, besser ich, an diesen Schmerz überhaupt erstmal rangekommen bin, an die Trauer. Das hat 2 Jahre gedauert, intensiver Therapiearbeit. Und zum Glück war sie gut. Und dann aus irgendeinem ganz unscheinbaren Grund, plötzlich ist es wie bei dir aufgebrochen und dann, boah, und dann kommt natürlich da ja wirklich ein Schwall. Aber genau wie du sagst, dann kann man anfangen, dann ist es irgendwie nachvollziehbar, verständlich und dann kann man sukzessiv sich den Schmerz anschauen und ja, und da durchgehen, ne? Und du bist ja auch da durchgegangen. Wie ging es dann weiter bei dir?
Oh, es war der Türöffner. Ja. Und eben mein Papa, der ist damals nicht gestorben, der kam zurück, aber der kam wirklich
Ach
zurück
so.
als gebrochener Mann und durfte alles wieder lernen. Also der war in der Schwäche und ich
Okay.
war dann damals der Starke in der Familie. Ich musste schon diese Vaterrolle übernehmen und er hat sich dann zurückgekämpft ins Leben. Aber ich habe erstmal, bin ich ehrlich, auch Abstand gebraucht. Also ich bin dann erstmal nochmal ein halbes Jahr, ich wollte da nichts mehr von wissen. Ich habe schon gemerkt, okay, da wird der Weg sein, aber ich hatte Angst. Also da, das war mir schon bewusst, da liegt was und da darf ich durch, aber davor hatte ich Angst. Ich hatte Angst, was da alles kommt in mir und ich hatte Angst vor den Gefühlen und das weiß ich heute, wenn ich heute Menschen begleite, die meisten haben unbewusst Angst. So, weil es einfach mal irgendwann mal so wehgetan hat. Und das ist, glaube ich, genau der Knackpunkt, ja, dass wir waren überfordert als Kind und das war schlimm und wir haben gedacht, wir sterben in dem Moment. Ja, das tun wir als Erwachsene nicht mehr. Als Erwachsene, wir können das, aber es ist halt noch diese kindliche Angst, die wir immer wieder davor legen, diese Schutzmauern, von der du gesprochen hast. So, deswegen, die haben mich lange abgehalten, dahin zu gehen. Aber irgendwann habe ich gewusst, ich muss jetzt. Also das Leben hat mir keine andere Wahl gelassen. Das Leben hat mir keine andere Wahl gelassen, weil die Einschläge sind weitergegangen. Es hat sich erstmal nichts verändert. Es wurde immer enger und ich wusste, okay, ich muss jetzt da in diese Schatten. Und da habe ich angefangen mit Schattenarbeit, also mit vielen Ritualen, mit vielen Tools, wo ich angefangen habe über, klar, Meditation, Rückführung, Familienstellen, Breathwork, ein großer Teil jetzt gegen Ende, wo ich immer wieder in diese Schatten eingetaucht bin, in diese, ja, emotionalen Anteile, die ich halt damals nicht fühlen wollte. Also mein Minderwert, meine Verlustängste, meine Kleinheit. Also alles, was immer in mir geschlummert hat, das zu fühlen. Und da bin ich ehrlich, if you don't feel, you don't heal. Das ist so meine Weisheit geworden. Wenn du es nicht fühlst, wird es nicht heilen. Also es heilt nicht, indem du sagst, ich mache mal ein bisschen Coaching, dann ist es weg. Wird nicht funktionieren. Oder ich mache mir neue Affirmationen oder schreibe mir irgendwas auf den Spiegel oder mache irgendwelche Tagebücher oder mache irgendwelche verrückten Sachen. Du darfst fühlen. Und du darfst das fühlen, was dich halt als Kind überfordert hat. Also du darfst Traumaarbeit machen, du darfst Gefühlsarbeit machen, du darfst da nochmal durchgehen. Und das möchte ich einfach auch teilen, das ist so wichtig. Das ist kein Drama. Also ein Gefühl bejahen zu fühlen, ist einfach nur ein Ja zu etwas zu sagen und dann rauscht es durch dein Gefühl, durch deinen Körper durch und dann schüttelst dich halt mal durch 5 Minuten und sagst, oh wow, okay, das war jetzt gerade die Ohnmacht, vor der ich ein Leben lang weggelaufen bin. Wow, das war gerade Angst, ja. Die ich ein Leben lang irgendwo weggedrückt habe, aber wow, nach 10 Minuten. Und das war alles. So, du wirst, es ist noch nie jemand an Angst gestorben, es ist noch nie jemand an Ohnmacht gestorben. Es stirbt jemand aus nicht gefühlter Angst, wenn es eine Panikattacke ist und er sich das Leben nimmt. Es stirbt jemand an einer Depression, wenn er sich das Leben nimmt. Aber es ist alles eine nicht gefühlte Trauer. Das heißt, ich habe irgendwann verstanden, weil ich dann auch vierfacher Vater mittlerweile bin, okay, wenn ich zu meinen Kindern schaue, so, und ich war das ganze Wochenende wieder mit meinen zwei kleinen Kindern mit 3 und 6 alleine, was die für eine Gefühlspalette haben innerhalb von ein paar Minuten, ja, die sind voller Lust, Ekstase und dann kommen sie in die Überforderung, dann kommt die Wut, dann kommt die Ohnmacht, dann kommt der Zorn und dann ist wieder Freude da, so. Die lassen es einfach laufen. Also die fragen sich in dem Moment nicht, ob bin ich jetzt ein guter Mensch, wenn ich so bin oder so. Die lassen voll raus. Die gehen voll rein ins Drama und lassen es einfach durch. So. Und wenn du die in dem Moment fragen würdest, wie geht's dir? Denen geht es so, wie es geht. Also jetzt ist gerade scheiße und in 2 Minuten später ist wieder gut. So. Und wir halten fest und ja, nicht traurig sein und ja, weglachen und so. Und also wie anstrengend. So. Deswegen, wir dürfen alles wieder verlernen, unsere ganzen Muster, unsere ganzen Dinge und einfach wieder anfangen zu fühlen, wie die Kinder. So, und zum Fühlen brauchen wir halt den Körper. Punkt. So. Wir sind alle von unserem Körper abgeschnitten und fühlen halt ein bisschen so im Kopf und denken, ah, wie ist das Gefühl? Also, wenn ich die meisten meiner Retreat-Teilnehmer frage, so was fühlst du, dann merke ich, dann geht der Blick immer nach oben und dann wird überlegt. Dann sage ich, nicht überlegen, fühlen. Ja, ich glaube, nicht glauben, fühlen. So. Und fühlen machst du Augen zu und erstmal den Körper wahrnehmen. So. Und das durfte ich lernen. Und das ist der Schritt, wieder ins Fühlen zu kommen. Dann lernst du dich kennen, dann lernst du deinen Körper fühlen. Und dann geht dein Körper schon durch die Traumaschichten und danach wird es leichter. Also je mehr, ich habe halt gemerkt, je mehr ich die Krise in mir gelöst habe, je mehr haben sich die Krisen automatisch im Außen gelöst. Also ich habe in mir diese Verlustängste für mich gelöst, für mich integriert. Und konnte dann beide Frauen im Frieden loslassen. Das sind heute meine besten Freundinnen. Also mit meiner neuen Partnerin, ja, im riesen Patchwork. So, das ist halt passiert, dass ich heute merke, ich brauche nicht mehr im Außen. Ich bin heute ein treuer Mann, weil ich brauche keine Anerkennung von irgendeiner Frau im Außen. So, weil ich die Anerkennung in mir habe. Und die Treue schenke ich heute meiner Frau als Geschenk. Und nicht, weil sie sagt, du musst mir treu sein. Das ist eine ganz andere Qualität. Aber das alles kommt erstmal, wenn du es in dir gefunden hast, die Sicherheit, die Treue, ja, die Freude, das Glück wieder in dir. Und da dazu dürfen wir erstmal durch die Schichten, diese Betonschichten, die wir alle aufgebaut haben, dieses Weglächeln oder dieses Funktionieren oder dieses Leisten. Jeder hat da sein Muster. Da dürfen wir erstmal durch. Ja, und da gibt es Menschen wie dich, gibt es Menschen wie mich. Da gibt es viele wundervolle Menschen da draußen. Gibt auch einige schwarze Schafe, aber Da darf jeder schauen, wo ist er sich, fühlt er sich hingezogen, aber du brauchst, glaube ich, jemand, der dich dann auch hält in gewissen Momenten. Und das habe ich gemerkt, das waren immer die richtigen Momente, Menschen im richtigen Zeitpunkt da. Ja. Das war immer der Richtige da und der ist mit mir wieder ein Stück weit tiefer gegangen und ich musste es nicht alleine machen. Ich habe es nie alleine gemacht dann irgendwann mal.
Es ist wunderschön, was du sagst. Ich sitze hier die ganze Zeit, man sieht es ja nicht, aber ich sitze hier die ganze Zeit und nicke und nicke und nicke, weil jedes Wort, was du sagst, es ist so 100%, gehe ich damit d'accord, weil ja, genau so kann es nur funktionieren. Heilung kann nur funktionieren, wenn man, ja, wie bei einer normalen Wunde da einfach mal aufmacht und einfach mal reinguckt und dann kann es erst heilen und nicht, wenn man immer mehr drüber stülpt. Und dann funktioniert es halt nicht. Aber die Gesellschaft ist ja leider sehr darauf ausgerichtet, mit Ablenkung, mit allem Möglichen, dass man ja nicht ja, sich selbst fühlt in letzter Instanz durch die ganze Arbeit, durch die ganze ja, Privatgeschichten, also durch alles Mögliche. Und das ist ja auch, glaube ich, mit eines der größten Mankos, dass man einfach Angst hat, dahin zu schauen, manchmal gar keine Zeit hat oder gar nicht möchte, dahin zu schauen, weil es in dem Moment, auch wenn es nur 5 Minuten sind oder 10 Minuten, es natürlich schon erstmal auch schmerzhaft ist. Also das muss man ja schon sagen. Deswegen spreche ich ja immer von den heiligen Arschtritten. Wir werden dahin getreten, wo es uns aber am Ende nachher besser geht. Und das Treten sind eben halt diese Schicksalsschläge, diese vermeintlichen oder die auch echten. Das heißt also, dass uns eben halt ganz viel passiert. Aber dann kommt dieser eine Moment, wo etwas in uns passiert. Und das ist auch absolut, deswegen auch der ein ganz heiliger Moment. Man das gar nicht religiös, sondern einfach, es ist ein ganz heiliger Moment, der uns dann einfach ja, auf uns absolut zurückwirft und wo wir uns dann auch wirklich spüren und wo dann auch wirklich was passieren kann. Und das ist, finde ich, so, so schön. Und ich finde das vor allen Dingen so schön, dass du auch als der absolut harte Eisenrennster irgendwie genau diesen Weg auch letztlich gegangen bist. Also ich glaube auch sehr daran, dass Menschen, die so besonders hart sind, so besonders sich irgendwie ja von dem entfernen, was da eigentlich auf einen wartet, dass die eine besondere Aufgabe haben in diesem Leben dann auch. Also es muss ja jetzt nicht immer alles aufgelöst werden, aber ja, es war jetzt einfach mal dran, ne? Heute, du hast es eben schon erwähnt, gibst du ja selbst auch Retreats. Das heißt, du unterstützt andere Menschen, auch die diesen Weg gehen wollen. Magst du dazu ein bisschen was erzählen?
Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Also ich bin den Weg erstmal nur für mich gegangen. Also diese ganzen Wege, ich habe viel gemacht. Ich habe dann gemerkt, oh, da zieht es mich mal hin und da ist ein Retreat und da ist ein Coach. Also ich habe vieles gemacht und irgendwann kam ich an den Punkt, dass ich merke, wow, ich kann mich wirklich verändern. Also so von einem untreuen Mann zu einem sehr treuen Mann zu, hey, ich kann Schwäche zeigen, wow, ich kann Tränen weinen. Und das Feedback, was ich bekommen habe, dass viele gesagt haben, Andreas, du bist ja noch männlicher wie früher, obwohl ich vielleicht zeitgleich 10 Kilo Muskelmasse abgebaut habe. Also ich habe gemerkt, oh, hier entsteht eine neue Männlichkeit, hier entsteht etwas anderes, hier entsteht viel Neues. Und dann habe ich gemerkt, oh, das ist der Ruf. Also das ist der Ruf, Menschen als Wegbegleiter ein Stück weit auf ihrem Lebensweg zu begleiten. Und dass das alles andere war nur Training und Vorspiel. Also diese Rolle Eisenrenn, das hat mich sehr erfüllt und das war toll, weil ich würde es nicht missen. Das Leben war so bunt und abwechslungsreich, aber es war nur eine Vorbereitung auf das. Das ist der Ruf meiner Seele. Dafür bin ich hier auf dieser Erde, um über Liebe zu sprechen, um ja, Menschen Räume zu halten, wo sie sich einfach fallen lassen können. Und da brauchst du den Eisenrenn. Also wenn ich nur Tüte habe, wenn da 18 Menschen im Prozess sind, dann halte ich die energetisch so. Und die kommen bei mir so tief, weil sie sich sicher fühlen. Die wissen, okay, da ist der Eishockey-Verteidiger und ich war ja auch Verteidiger. So, ich verteidige den im Moment. Und das System der Menschen weiß einfach, okay, ich kann mich fallen lassen. Boah, der ist da. Und das brauchen Menschen. Also, dass Menschen sich einfach fallen lassen oder vielleicht ihren sensiblen Traumaschichten oder ihren ganz verletzlichen Anteilen nähern. Da brauchst du jemanden, der dich hält. Und ob das ich bin oder die Monika, so, aber sucht euch jemanden, der euch hält. Und oft sind es nicht die, die 58 Diplome an der Wand hängen haben, das irgendwo studiert haben. Die haben es in der Theorie verstanden, aber die haben es nicht durchlebt. Und das gilt nicht für alle, aber für viele. Sucht euch Menschen, die euch berühren, wo du weißt, hey, der war da schon 8 Stockwerke da unten. Und wenn der da schon war, dann kann er mit mir dann auch hin. Also so habe ich meine Menschen ausgewählt, meine Mentoren. War der da unten schon? Ist der da schon gelegen? Wenn ich da runtergehe, wenn ich meine Büchse der Pandora öffne, haut er dann ab oder kann er mit mir da runter? Und wenn er da unten ist, hat er einen Weg gefunden, wie ich da wieder rauskomme. So, das war wichtig. Und ich glaube, das möchte ich, dass die Menschen, die zu mir kommen, das spüren und fühlen. Der geht mit mir darunter, egal wie sehr es wehtut, der geht mit mir da durch. Ich glaube, mehr möchte ich eigentlich gar nicht sagen. So, das ist, ich glaube, meine Aufgabe, die ich kann. Deswegen habe ich diesen starken Körper bekommen. Und das, was du gesagt hast, glaube ich, genau das. Ich habe natürlich so einen starken Körper bekommen, weil drunter was ganz Sensibles, Zerbrechliches ist. Also ich weiß, dass ich hochsensibel bin, das schon als Kind immer war, hochfeinfühlig. Bei mir ist sowas ganz Zartes. So, das hat in der Kindheit keinen Platz gehabt. So, das musste irgendwo überleben. Und dann habe ich mir eine Rüstung aufgebaut und bin zum Eisenrenz geworden. Und war eben der Zerstörer vielleicht so auf dem Eis gesehen. So, aber ich habe auch immer was geschützt. Und das kann ich jetzt gut, dass ich das andere, was ich auch bin, eben lebe. Und ich weiß, dass das ist meine hohe Gabe. Es ist die hohe Gabe, dass ich halt in den Raum komme und die Menschen spüre, dass ich feinfühlig, hellsichtig bin. Das ist halt das, wo jetzt wieder gelebt werden darf von mir. Und das ist irgendwo schön, weil dann kommt es in Balance, der Eisenrenz und der Mann, der halt sehr feinfühlig fühlen kann halt auch.
Wunderbar. Ich bin ganz beseelt. Es ist wirklich wunderschön, weil du sprichst einfach etwas aus, was wir alle uns ja auch ersehnen letztlich. Also, dass wir nämlich ganz authentisch sein dürfen. Also authentisch eben halt auch mit unseren Gefühlen. Nicht immer nur mit dem Verhalten, sondern mit den Gefühlen. Also diese Kongruenz tatsächlich auch haben. Es ist ganz interessant, dass in dem Wort Kongruenz ja auch der Nachname Renz drin ist. Fällt mir
Ja,
gerade auf.
ja.
Das ist ja total spannend. Aber ja, ich glaube, genau darum geht es. Und ich bin noch zusätzlich dankbar, dass wir jetzt in einer Zeit leben, die eigentlich genau das herausfordert, weil wir alle gerade sehr durchgeschüttelt werden. Und wir ja auch die gesamte Rolle sich der Menschheit jetzt ja auch verändert. Durch KI wird es eben halt immer mehr. Auch die ganze Fleißarbeiten, die es eben hatte, wird uns ja immer mehr abgenommen. Das heißt, der Mensch bekommt eine neue Rolle. Und da wird man automatisch früher oder später damit konfrontiert. Wer bin ich? Was will ich? Wo gehöre ich hin? Was macht mich aus? Wer bin ich ohne meinen Beruf? Wer bin ich ohne meine Beziehung? Und all diese ganzen Themen. Und das ja, wartet bei dem einen mehr oder weniger. Und umso wichtiger ist es, dass wir Vorbilder haben, dass wir Menschen haben, wie du sagst, die eben halt ja, die Abgründe schon mal kennengelernt haben. Und ich habe früher immer gesagt, ich habe so ein 44-Phasen-Modell aufgestellt, für mich ganz persönlich auch, weil früher hieß es immer, 5 Phasen der Angst musst du durchlaufen, bis du dann irgendwie dein Trauma da gelöst hast. Bei mir waren es 44 Emotionen, die mir begegnet sind auf diesem Weg. Alle schlimmen Emotionen, die man sich vorstellen kann auf der Seite, aber dann auch die positiven, auch wenn es wieder hochging. Und ich habe festgestellt, ganz unten ist tatsächlich, und das war meine Erkenntnis damals, eine Blumenwiese, wobei ich immer dachte, das ist der schlimmste Abgrund ever. Aber da war eine Blumenwiese, als ich ganz unten angekommen bin. Jeder hat eine eigene Fallhöhe. Und bei mir war sie auch sehr tief. Aber da ganz unten war tatsächlich eine Blumenwiese, wo ich dann auch den Weg nach oben auch wieder finden konnte. Aber das ist dieser Moment der Heilung, glaube ich, wo wirklich was passiert in uns und wo dieser Switch dann auch passieren darf. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass jetzt einfach, wie gesagt, so eine Zeit ist, wo wir uns alle mal, ja, bestenfalls, die sich finden, an die Hände fassen können und wirklich geschützt dahin gehen können, um einfach, ja, da ganz positiv und geheilt wieder rauskommen können, um dann auch ein ganz anderes Leben aufzubauen, was eben halt einen noch viel mehr erfüllt. Und ich glaube nicht, dass du noch dieses Gefühl hast, wie du es am Anfang hattest, dass einfach etwas ja nicht bleibt. Wie geht's dir heute? Erzähl ein bisschen.
Ich bin sehr wach. Ich würde sagen, mein Leben ist sehr wach. Es ist nach wie vor herausfordernd, bunt, spannend als vielfacher Vater und sehr wacher Vater. Und wie du sagst, wir sind in einer extremen Wandelzeit. Die Welt dreht sich schnell. Und ich glaube, wir stehen vor einer der größten Herausforderungen der Menschheit. So, das glaube ich wirklich. So, und das spüre ich, so, weil so viel Neues kommt. An Neues und Herausforderungen. Deswegen bin ich unglaublich dankbar für meine Tools. Aber ich bin genauso gechallenged. Ja. Und wenn gerade jemand sagt, boah, es ist alles gut, dann weiß ich nicht, ob das die Wahrheit ist. Es ist gerade Challenge-Zeit, es ist Zeit, sich zu bewegen und wir müssen. Also ich bin kein Freund von muss, aber ich glaube, jetzt ist die Zeit, schwarz oder weiß. Du darfst jetzt deine Themen anschauen, weil sonst verschluckt dich diese Zeit. Ja, mit KI, wenn du jetzt nicht verstehst, dass du jetzt deinen Beruf hinterfragen musst, gibt es den in ein paar Jahren noch und was bin ich ohne meinen Beruf, dann schluckt dich das irgendwann mal. Jetzt ist die Zeit, wirklich hinzuschauen. Und es ist eine wunderschöne Zeit. Ja, so, weil jetzt sind Dinge möglich, die waren vor ein paar Jahren nicht möglich. Auch diese Zeit von ewiger Heilung und ewig nach hinten schauen, forget it. Wir müssen nicht mehr 20 Jahre Transformationstherapie machen. Verstehst, kriegst, fühlst und dann richtig nach vorne aus. Also das ist das, was ich noch am Ende teilen möchte. Es ist großartig, wenn du dich nach vorne ausrichtest, wenn du deine Gefühle mitnimmst, wenn du in Connections gehst mit Gleichgesinnten. Das brauchst du jetzt. Verbindung zu dir, zu Natur, zu Communities. Das brauchst du jetzt. Ja? Und wenn du noch im Alten festhältst, dann wird es dich rütteln und es wird jetzt echt heftig. Keine Frage. Also ohne jemand Angst zu machen. Aber wenn du am Alten noch festdenkst, an
So.
alten Systemen, da
Ja.
wird ganz vieles brechen. Schulsystem, Parteiensysteme, Geldsystem. Früher oder
Alles.
später wird es brechen.
Alles.
Und je früher du dich darauf vorbereitest auf und du darfst dich mit KI beschäftigen, du darfst dich mit Bitcoin oder sonst irgendwas beschäftigen, beschäftige dich mit neuen Tools, neuen Möglichkeiten, egal was du davon denkst, aber es ist jetzt Zeit, neu zu denken und das ist schön und deswegen danke ich dir, hier zu sein. Und du bist eine neue Denkerin, du bist eine neue Wegegeherin. Und das ist oft auch ein zäher Übergang so, weil wir sind schon Visionäre, wir gehen da oft einen einsamen Weg, aber es ist halt wichtig, dass wir den Weg gehen, weil die Menschen, die kommen, ich weiß es, ja, und ich glaube an das Gute und ich glaube auch, wir kommen in einer wundervollen Zeit raus. Es ist aber gerade Übergang und jetzt ist jeder gefragt, ja, bei sich anzufangen.
Da würde ich einfach mal sagen, wir beide sagen jetzt einfach mal willkommen im Club.
Danke.
So, weil genau, es gibt eben halt Menschen, die ja das verstehen, also jede Situation verstehen und auch die einfach mitgehen und die auch da schon mal waren. Und das heißt, ne, also wir sind keine Bedenkenträger, wir sind ja Verstärker. Und ich glaube, das ist jetzt genau das, was es auch braucht für diese Zeit. Lieber Andreas, ich danke dir
Danke.
so sehr, dass du heute hier im Podcast warst und deine Gedanken und vor allen Dingen auch Gefühle mit uns geteilt hast. Also ganz, ganz herzlichen Dank und ich wünsche dir wie immer alles Liebe und hoffentlich bis bald wieder.
Danke, liebe Monika. Danke fürs Zuhören.
Ja, sehr, sehr gerne. Bis dann. Tschüss, Andreas.